Hallo zusammen, ich bin's wieder, Christoph Malzburg. Wir sind heute im Sleep Chat Nummer 7. Ich bin froh, dass es weitergeht. Ich habe euch wieder ein sehr schönes Thema mitgenommen. Ich versammle interessante Menschen um mich, die interessante Dinge zum Thema Schlaf zu erzählen haben. Deswegen habe ich mir heute den Fabian eingeladen. Hallo Fabian.
Hi Christoph.
Schön, dass du dabei bist. Wir treffen uns bei schönstem Wetter indoors und reden über das Thema Schlaf. Du hast eine Schlafkarriere schon ein bisschen hinter dir. Du bist Schlafcoach. Fabian ist sogar schon Buchautor. Kann ich nur empfehlen. Da kommst du sicher später auch nochmal drauf, wenn du dich auch nochmal zum Schluss ein bisschen näher vorstellst. Der Fabian hat zusammen mit dem Johannes Sator den größten deutschen YouTube-Kanal zum Thema Schlaf aufgebaut. Die beiden haben sich vorgenommen, zu erklären, aufzudecken, zu beschreiben, Tipps zu geben, Tricks zu geben rund ums Thema Schlaf. Es gibt unheimlich viele Videos, die erzählen von Technologien, von Anwendungen, von Hilfestellungen. Also es ist wirklich ein super Ding. Ich kann es euch gerne mal angucken. Unheimlich viele interessante Stories und Tests sind da drin. Fabian ist auch Speaker, der redet auch zu dem Thema in Vorträgen. Was ich an ihm sehr gerne mag, ist, Fabian ist sehr praktisch orientiert. Es ist keiner, der große Reden schwingt und man sich fragt, okay, was habe ich jetzt davon? Sondern er konzentriert sich immer sehr darauf, dass wir alle und alle, die zuhören, wirklich wichtige Tipps bekommen, Inhalte bekommen, mit denen man was tun kann. Das finde ich super. Fabian ist natürlich auch neutral. Das ist mir immer sehr wichtig in meinen Sleep Chats, dass ich mit den Leuten rede, die daran kein Geld verdienen, sondern wir unterhalten uns offen über das Thema. Wir haben heute sogar zwei Themen mitgebracht für euch. Nämlich das eine ist, wir werden über Schlaftechnologien reden. Fabian, du redest ganz gern von Schlafgadgets. Werden wir noch darauf kommen, was der Unterschied ist. Da geht es also um typisch Tracker, Headbands, Schlafroboter, Lichtbrillen, Lichtwecker etc. Also alles unterstützende Produkte und Technologien, die helfen. Und das zweite Thema ist das Thema Supplements, also Zusatzprodukte, die man einnehmen kann. Und wir haben uns geeinigt, dass wir dieses Thema Schlafmittel so ein bisschen in Klammern mit einbeziehen, um da auch nochmal einen Vergleich hinzukriegen. Ja, das sind die zwei Themen. Sehr schön, dass du dabei bist, Fabian. Ich freue mich auf unseren Talk oder auf unser Gespräch, wie es schöner klingt in Deutsch. Ja, schön, dass du dabei bist. Möchtest du noch irgendwas addieren? Hast du noch irgendwas, was du zu dir, zum Thema oder zu uns sagen möchtest?
Ich glaube erstmal nicht, sondern war eine schöne Einleitung. Ich glaube, können wir direkt in das Thema starten. Und genau, ich bin gespannt auf deine Fragen.
Schön, ja. Genau, ich habe eine kleine These mitgebracht vorneweg, weil dieses Thema Schlaftechnologien und Schlafmittel mich immer in meinen Coachings auch beschäftigt und ich auch mal gefragt werde. Und ich bin jetzt, werfe ich auch voraus, nicht der allergrößte Fan von schlafunterstützenden Produkten. Und meine These dazu ist, dass wir uns als Gesellschaft oder Menschen, die Schlafprobleme haben, sich mehr und mehr mit Technologien und Hilfsmitteln ausstatten und auf sie zurückgreifen, weil sie eigentlich nicht zu den Problemen kommen oder den Kern des Problems kommen, worum es eigentlich geht, nämlich ihre eigenen Probleme, ihre eigenen tiefer sitzenden Themen anzugehen, um dann in eine Ruhe zu kommen, um dann einen Ausgleich zu finden, um dann noch besser zu schlafen, sondern wir greifen halt schnell zu einem Hilfsmittel, was uns dann unterstützt, damit wir nicht wirklich dahin gehen müssen, wo es eventuell auch wehtut, wo die Probleme wirklich sitzen. Natürlich unabhängig von allen organischen und sonstigen Problemen, die man so hat, habe ich oft das Gefühl, die Leute springen schnell in eine vermeintlich einfache Lösung und umgehen damit das eigentliche Problem. Das ist meine These. Die lasse ich mal so stehen. Wir werden gucken, wie wir uns da langhangeln und ob du mir da zustimmst oder nicht oder ob das generell Sinn macht. Fangen wir an. Ich habe meine erste Frage für dich. Und dann können wir auch gleich da ansetzen. Und zwar würde mich mal deine ganz persönliche Einschätzung erstmal interessieren. Wie du dazu stehst, dass wir uns überhaupt mit Hilfsmitteln, welche Art auch immer, von außen bedienen, um unsere Schlafprobleme zu lösen, um in den Lauf des Schlafes überhaupt einzugreifen, der ja im Prinzip ein sehr natürlicher Prozess ist, den wir auch schon seit Millionen von Jahren durchlaufen. So, der ist halt, wie er ist. der ist mal so ein bisschen, das kann man anpassen oder die Menschen schlafen anders, aber im Prinzip ist er, wie er ist. Und ist es aus deiner Sicht überhaupt sinnvoll, von außen auf das Thema in den Schlaf überhaupt einzugreifen?
Es kommt drauf an. Also ganz generell, du hast gesagt, Hilfsmittel jeder Art. Also Hilfsmittel müssen ja nicht unbedingt sofort das Schlafgadget oder was sein, was ich mir einwerfe, ins Schlafsupplement oder Schlafmittel. Das heißt, Hilfsmittel jeder Art kann ja auch eine Schlafmaske sein, dass ich mir persönliche Hilfe suche, dass ich eine bessere Matratze suche, ein besseres Kissen. Also Hilfsmittel an sich erstmal gar nicht schlecht, weil wenn ich Hilfe suche, dann habe ich schon mal verstanden, okay, ich kriege es nicht selber gelöst, möchte den Zustand aber verbessern, weil ich weiß, langfristig schadet mir das. Also das ist schon mal an sich ein guter Schritt, wenn ich weiß, okay, es gibt Hilfsmittel, ich begebe mich mal auf die Suche, diese zu suchen, welche für mich vielleicht passen. Aber ganz wichtig, wie du gesagt hast, Schlaf ist ja ein biologischer Vorgang, der seit Millionen Jahren so stattfindet. Sollte man da jetzt eingreifen? Bedingt. Also das Hilfsmittel als Hilfsmittel sehen, nicht als Lösung, wie du in deiner These schon gesagt hast.
Ja.
Viele greifen zu etwas und sagen oder denken sich, erhoffen sich, das ist die Lösung. Aber ich habe ja nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schlafroboter kaufe, mal als Beispiel, ich habe ja keine Schlafprobleme gehabt, weil mir der Schlafroboter fehlt. Und die gehen jetzt nicht weg, weil der Schlafroboter auf einmal da ist. Also genau. Das ist ganz wichtig, dass man Hilfsmittel, als Ergänzung sieht. Und dann muss man schauen, okay, nochmal zurückzukommen, okay, ja, wir haben ja den Schlaf schon seit Millionen Jahren. Ist es überhaupt sinnvoll, da irgendwie einzugreifen? Bin ich auch eher dafür, weil an sich stimmt das zwar, dass der Schlaf ja ein ganz normaler Vorgang ist, der im Großen und Ganzen so stattfindet, wie er schon immer stattgefunden hat. Aber die äußerlichen Reize durch unser gesellschaftliches Leben, sei es durch Lichtverhältnisse, durch unseren Arbeitsalltag, durch Freizeit, durch späten Sport und so weiter und so fort, sind nicht mehr die wie früher. Das heißt, es sind viel mehr Störfaktoren, die ich vielleicht nicht alle beseitigen kann, aber Hilfsmittel können mir helfen, die Schäden durch das gesellschaftliche Leben auf den Schlaf zu reduzieren. Deswegen, da bin ich ganz dafür, etwas einzugreifen. Zum Beispiel im Thema Supplemente, beim Beispiel Vitamin D zum Beispiel.
Okay, ja. Auf die kommen wir ja später auch noch dann explizit. Also kann man sagen so, wir schlafen eigentlich noch urzeitlich von unserem Schlaf her, aber unser Leben, was rundherum ist, ist eigentlich so anders im Vergleich zu dem, wie es vorher war, dass der Schlaf eigentlich so, wie er heute verläuft, weil er noch so eher ist, wie er früher war, in unser neuzeitliches Verhalten und unsere Schlafhygiene und unser Umfeld gar nicht mehr reinpasst.
Ja, ich glaube, man kann das vereinfachen, indem man sagt, früher, jetzt sogar noch vor Erfindung des elektronischen Lichts vielleicht, brauchte man nichts wirklich machen, man brauchte sich hinlegen und der Schlaf ist zu 90-100% so durchlaufen worden, wie er biologisch vorgesehen ist. Das ist heute nicht mehr so, sei es durch veränderte Lichtverhältnisse, durch erhöhten Stressspiegel, durch andere gesellschaftliche Verhaltensweisen wie, weiß ich nicht, dass ich spät noch Sport mache, dass ich spät noch Fernsehen schaue und so weiter und so fort, ist es eben nicht mehr so, dass ich mich einfach hinlegen kann und der Körper versucht zwar das so, den Schlaf so zu durchlaufen in der Nacht, wie er biologisch vorgesehen ist, aber erreicht nicht mehr die 90-100%, die es vielleicht vor 200 Jahren der Fall war, als ich mich einfach hingelegt habe. Und deswegen ist es schon ganz sinnvoll, sich vielleicht nicht so von einem Hilfsmittel zu bedienen, aber vor allem halt mal Wissensaufklärung zu betreiben, okay, was sind denn Störfaktoren für den Schlaf? Welche sind in meinem Alltag vorhanden? Und dann schauen, kann ich die durch Verhaltensweisen minimieren oder sind sie vielleicht so stark vorgegeben, dass es vielleicht doch sinnvoller ist, Dinge zu supplementieren oder mit einem Hilfsmittel nachzuhelfen.
Okay. Also sagen wir mal, einigen wir uns darauf, dass es Hilfsmittel gibt, die teilweise auch sinnvoll sind, die, wenn man weiß, dass sie zu einem passen und wenn man sich vorher informiert hat, dass es natürlich Wege gibt, die man gehen kann und Unterstützung, die man sich suchen kann, solange sie natürlich eine Art von Natürlichkeit haben, die uns unterstützen, wir schon den Verlauf unseres Schlafes beeinflussen können. Ob wir damit die grundsätzlichen Probleme des Schlafs lösen, lassen wir dahingestellt, aber zumindest ist es jetzt nicht gleich verwerflich und schädlich zu sagen, okay, komm, ich nehme mir eine Augenmaske, ich arbeite mit Faktoren, die mich beeinflussen, ich hole mir mal eine verhaltenstherapeutische Unterstützung oder sowas, um unseren Schlaf dann zu verbessern. Okay, das ist schon mal eine schöne Einleitung, weil das gibt auch so ein bisschen den Raum für die Einschätzung von, soll ich mich überhaupt mal damit beschäftigen, mir Unterstützung zu suchen zum Schlaf? Ne? Also ob das jetzt, wie gesagt, therapeutisch ist oder ob das Produkte sind. Ja, es stimmt natürlich, dass nicht alle Produkte schlecht sind und einige sind wirklich nur so, dass sie auch zeitweise mal einen auf den Weg bringen und Verhaltensweisen auch zum Umgang mit Thema Licht, was ich ja auch hier als Thema aufgegriffen habe mit dem Armin, was ja unterstützend sein kann. Da gibt es auch wieder ein Produkt für, was im Prinzip nur eine Brille ist. Nichts Schlimmes dabei, sowas mal zu tun. Bin ich bei dir, ist auch eine schöne Einleitung, weil dann ist das jetzt für dieses Gespräch auch ein bisschen einfacher vielleicht, sich zu öffnen für eventuelle Unterstützung. Wenn man jetzt mal von außen drauf guckt, wenn man jetzt sagt, okay, man kann in den Schlafprozess eingreifen von außen, mal so ganz generell gesprochen, wo kann man denn eingreifen? Also was können wir eigentlich prinzipiell, mal so kategoriemäßig gedacht, beeinflussen von außen?
Ja, ich glaube, man kann das grob in 3 bis 4 Kategorien einteilen, was ich beeinflussen kann. Ich kann das Thema Entspannung beeinflussen. Mhm. Also Entspannung extrem wichtig und bei den allermeisten Schlafproblemen ursächlich, für Einschlafprobleme vor allem. Da kann ich natürlich ein bisschen eingreifen, sei es jetzt durch pflanzliche Arzneistoffe, die mich so ein bisschen runterbringen. Hilfsmittel wie weißes Rauschen, aber auch Hörbücher, Podcasts, so äußere Einflüsse, die mir helfen zu entspannen. Also Entspannung ist ein großes Gebiet, in das ich eingreifen kann. Dann das Thema Licht hast du schon angesprochen. Warum ist das ganz extrem wichtig? Weil Licht natürlich die natürliche Melatoninproduktion am Abend drosselt oder künstliches Licht, blaues Licht drosselt die Produktion. Und wenn ich da ein bisschen einwirke, für mehr Dunkelheit sorge, dann sorge ich einerseits auch für mehr Entspannung, weil eine dunklere Umgebung ist tendenziell besser geeignet für einen entspannteren Zustand, als wenn ich abends alles hell habe. Ja. Und ich signalisiere dem Körper eben, dass bald Schlafenszeit ist und es tendenziell besser, um schneller müde zu werden, weil die natürliche Melatoninproduktion angekurbelt wird. Mhm. Also Entspannung und Licht ist ein Faktor, an den ich eingreifen kann. Schlafmasken spielen natürlich auch eine Rolle dann beim Einschlafen. Und der dritte Faktor ist das Thema die Biochemie in der Nacht, also was in der Nacht dann halt wirklich stattfindet, dass die körperlichen Regenerationsprozesse angestoßen werden, dass ich da eingreife durch Melatonin, durch L-Tryptophan, durch Magnesium, durch Zink, also dass ich in diesen biochemischen Vorgang, vor allem der Melatoninsynthese, etwas eingreife, um entweder abends schneller müde zu werden oder um nachts eben die natürliche Melatoninproduktion zu verbessern, zu steigern, weil Melatonin eben für die regenerativen Prozesse in der Tiefschlafphase einen großen Einfluss darauf hat und dass ich da ein bisschen drauf einwirke. Und so der vierte Faktor, den man so ein bisschen auch noch kategorisieren kann, ist natürlich das Thema Schlafqualität. Das ist das Thema Bettsystem ein bisschen eine Rolle, aber auch das Thema Licht. Ein Lichtwecker morgens zum Beispiel, dass ich nicht so aus dem Schlaf gerissen werde. Also alles, was irgendwie mit meinem Gefühl...
Temperatur, also alles, was so Schlafumfeld...
Genau, Schlafumfeld oder mein Gefühl am Morgen so ein bisschen beeinflusst. Dass ich nicht mit Schmerzen aufwache, dass ich das richtige Kissen habe, dass die richtige Temperatur war, dass ich nicht mit einem trockenen Mund zweimal die Nacht wach werde, solche Geschichten.
Ja. Ja.
Okay. Genau. Ich glaube, diese 4 Gebiete kann man so ein bisschen grob einleiten oder aufteilen. Und dann weiß man auch selber, okay, wo habe ich denn vielleicht mein Problem? Bei der Entspannung, kann ich nicht einschlafen, fühle ich mich morgens nicht erholt. Dann kann man so ein bisschen Orientierung finden, wo man nach Hilfsmitteln auch suchen sollte.
Okay, also körperlich-geistige Entspannung, Licht. Licht ist ja dann gekoppelt auch unseren chronotypischen Schlafverlauf. Also wer bin ich, wie schlafe ich, wann gehe ich ins Bett? Wie arbeite ich dann auch mit dem Licht? Weil Licht halt der Taktgeber ist. Ne? Deswegen ist Licht halt so diese Beeinflussung sowieso von außen. Dann sagst du die Biochemie. Also wie verläuft unser Körper in der Nacht? Was brauchen wir? Fehlt uns vielleicht irgendwas, was den Prozess erleichtern, verbessern könnte? Und dann das Schlafumfeld. Also alles, was faktisch um uns herum ist. Wie ist unser Schlafzimmer? So alles, was uns unseren Schlaf konkret beeinflusst. Ja, cool. Ich glaube, ja, das ist eine schöne Kategorisierung. Und dann können wir ja auch mal gleich mal rüberspringen und mal ein bisschen konkreter zu den Produkten gehen, die es ja jetzt mittlerweile auch viel zu kaufen gibt. Wir beide kriegen das ja auch mal wieder mit über auch Instagram und so, wie was für Produkte da hochkommen und was alles angeboten wird. Und wir werden ja auch teilweise kontaktiert. Und deswegen würde ich gerne mal mit den Supplements anfangen, also sogenannte Präparate. Kurze Frage vorweg, was ist denn jetzt mal für alle, um es mal einfach zu sagen, der klassische und einfache oder der sozusagen gut nachvollziehbare Unterschied zwischen den Supplements, den Präparaten und einem Schlafmittel? Kannst du uns das vielleicht mal kurz so erklären?
Also ein Schlafmittel, wie zum Beispiel ja, Benzodiazepine, Zupiclon, sowas.
Was ist das? Also das sind so die typischen Schlafmittel, meinst du jetzt?
Genau, das sind so die typischen, typischen Schlafmittel. Die greifen ja chemisch gesehen in unserem Gehirn an sogenannten GABA-Rezeptoren an. GABA ist ein natürlicher Entspanner und ohne GABA kein Schlaf. Und die sorgen quasi dadurch, dass sie an diesen Rezeptoren andocken, für künstlich herbeigeführten Schlaf. Also selbst wenn ich nicht entspannen kann, kann ich durch dieses Schlafmittel eben dafür sorgen, dass der Körper doch entspannt und in den Schlaf findet. Also Schlafmediziner sagen das oder beschreiben das gerne als künstlich herbeigeführte Entspannung. Und so ist dann leider auch der Schlaf, dass er nicht ganz so durchläuft von den Schlafphasen her, wie das eigentlich vorgesehen wäre. Und dann haben sie natürlich noch Komponenten, dass ich sie nicht einfach so absetzen kann, dass sie verschreibungspflichtig sind, dass viele Abhängigkeitspotenzial haben.
Ja.
Also das unterscheidet sie vorrangig von Nahrungsergänzungsmitteln, von Supplementen. Dann gibt es daneben noch die Antidepressiva, die auch sehr häufig als Schlafmittel verwendet werden, weil sie da teilweise ein bisschen ähnlich wirken. Die nehme ich jetzt gerade aber mal raus. Aber das ist so der große Unterschied, dass ich natürlich Nahrungsergänzungsmittel einfach so kaufen kann, im Supermarkt, in der Apotheke, im Onlineshop, bei Drogerien und so weiter und so fort. Und sie haben halt den Vorteil, die kann ich nehmen, sie machen nicht abhängig, sie greifen in nichts ein, was irgendwie schädlich sein könnte, es sei denn, ich greife zu Dosierungen, die eigentlich nicht empfohlen werden. Genau, aber ansonsten kann man sich da nicht wirklich was kaputt machen und genau, das ist so der grobe Unterschied.
Okay, also sagen wir mal, Schlafmittel ist so die Keule, die künstlich erzeugte Keule, die mich zwingt auf eine Art oder den Körper zwingt auf eine Art trotzdem zu schlafen. Und Supplements sind gezielte Stoffe, die man sich gezielt, weil man weiß, dass man irgendwas, sagen wir mal, minder produziert oder weniger hat oder eventuell gebrauchen kann in der Nacht, sich das zufügt. Aber auch da ist es ja dann so, dass man schon auch sich sehr genau erkundigen sollte, was man nimmt, was man braucht, was für eine Wirkung hat. Also dass es natürlich nicht entgegengesetzt ist. Also wenn irgendjemand schreit, das ist jetzt die perfekte Mischung mit bestimmten Ingredienzien, die dir helfen zu schlafen, nicht sofort draufspringen und sagen, ah super, klingt total natürlich und irgendwie mache ich sofort, sondern erstmal zu gucken, welcher einzelne Stoff hat welche Wirkung bei dir und ist das überhaupt etwas, was ich brauche, vertrage oder überhaupt haben möchte. Also auch da selektiv mit umgehen und schon auch, sagen wir mal, als geschulter Verbraucher solche Produkte auch konsumieren, schätze ich mal.
Also genau, ich muss natürlich erstmal schauen, im ersten Schritt, was ist überhaupt mein Ziel, wo möchte ich eingreifen? Habe ich beim Einschlafen Probleme? Habe ich beim Durchschlafen Probleme? Genau. Oder möchte ich die Schlafqualität verbessern, dass ich die Regenerationsprozesse in der Nacht so ein bisschen verbessere. Und anhand, erst wenn ich das weiß, kann ich entscheiden, okay, welches Supplement kommt für mich überhaupt in Frage, welche Kategorie, und muss dann auch schauen, wie du gesagt hast, was ist da überhaupt drin, so ein bisschen auch auf die Qualität achten. Das ist häufig bei Zink, Magnesium ganz wichtig, dass man da auf die Qualität der Verbindungen achtet, dass man nicht, sich nicht das günstigste Zinkoxid, Magnesiumoxid als Brausetablette sich einwirft, sondern da auf Qualität achtet. Und wie du auch gut gesagt hast, viele Supplemente mixen einfach alles zusammen nach dem Motto, nimm das und das hilft beim Einschlafen und auch bei der Schlafqualität. Und alles, was irgendwie mal positiv in Studien sich erwiesen hat, wird da miteinander reingeworfen.
Genau.
Ja. Problem ist halt, keine Studie hat alle zusammen mal getestet, sondern es gibt zu jedem einzelnen Stoff eine positive Studie, und das ist immer ganz lustig. Es gibt dann einen Mix von 20 Sachen, die einfach miteinander reingeworfen werden. Kann funktionieren, aber die genaue Wirkungsweise, dazu gibt es halt keine Studien. Das ist halt das Problem bei Nahrungsergänzungsmitteln. Ich kann sie einfach so auf den Markt bringen. Es gibt zwar eine Verkehrsfähigkeit, die geprüft wird, aber die Wirkung der Sachen untereinander wird nicht geprüft. Ein gutes Beispiel ist da zum Beispiel der Wirkstoff Inositol. Der wirkt sich positiv auch für den Schlaf aus, aber Inositol wird gleichermaßen verstoffwechselt wie Fructose. Sehr viele Menschen haben eine Fructoseintoleranz und dann wird das Supplement genommen. War bei mir zum Beispiel der Fall, dann kriege ich so einen riesen Bauch und kann deswegen nicht einschlafen, obwohl das Mittel natürlich beim Einschlafen helfen soll. Und deswegen immer ganz wichtig, nicht einfach blind vertrauen, was auf der Packung steht, was auf der Homepage steht. Gibt ja auch gesetzliche Vorkehrungen, dass gar nicht so viel behauptet werden darf von den Herstellern.
Ja.
Und deswegen muss man sich da ein bisschen selber informieren, was ist da überhaupt drin, wie wirkt das, und halt gesunder Menschenverstand nachdenken und nicht alles blind nachkaufen.
Ich mache das ja, bei der Ernährung macht man das ja auch nicht anders, wenn man sagt, jetzt ich fange jetzt an, gerade jetzt im Winter nochmal irgendwie unterstützendes Produkt zu nehmen, und ich gehe auch nicht zum Drogeriemarkt, wo ja auch wirklich diese Einzelbestandteilsprodukte da sind, viel Magnesium oder viel Eisen oder B12 oder Vitamin D oder so, ne? Und ich gehe auch nicht hin und sage, okay, ich nehme mal so eine Keule, wo alles irgendwie drin ist, und dann habe ich so meinen Mix, sondern du guckst ja auch, okay, was brauche ich für mich, und so ist es halt mit dem Schlaf genauso, ne? Also es ist auch ein sehr teilweise diffiziler Prozess, dass man sich klar macht, was man überhaupt nimmt. Und ich finde auch, wenn es ein Mix ist aus verschiedenen Produkten, die da drin sind, oder Stoffen, dass man auch sich nicht, sagen wir mal, Stoffe einführt in den Körper, die man auch gar nicht, vielleicht eventuell gar nicht braucht. Also, ne, also unabhängig davon, dass es ganz gut ist für den Schlaf, ist die Frage, okay, wenn ich es nicht brauche, warum nehme ich es dann? Ne? Also, ja, aber du hast das eben angesprochen, dass es die verschiedenen Kategorien, wenn man jetzt die Supplements mal so nimmt, man stellt sich jetzt ein großes Regal vor, vor dem man steht, und da sind jetzt alle Supplements drin. Wie gucke ich denn jetzt so? Also, was gibt es denn da für Kategorien? So, wie kann man die denn einteilen?
Mhm. Ja, ich versuche mal drei Kategorien noch zu bilden. Also pflanzliches natürlich, so Baldrian, Johanniskraut, Lavendel, Zitronenmelisse, Hopfen. Also es gibt ja insgesamt 6 Arzneipflanzen, bei denen man weiß, okay, die wirken tendenziell positiv entspannend. Also das vielfach für Entspannung. In den biochemischen Prozess der Regeneration haben die, gelinde gesagt, gar keinen Einfluss. Also wenn man einfach nur was Natürliches zum Entspannen sucht, dann kann man da auf diese entsprechenden Arzneipflanzen zurückgreifen.
Haben wir die gerade alle gehabt? Also Baldrian, Johanniskraut, Hopfen,
Zitronenmelisse.
Kriegen wir sie zusammen? Ich glaube, ich kriege sie nicht zusammen. Kriegst du sie zusammen aus dem Kopf?
Boah, also Baldrian, Hopfen, Zitronenmelisse, Johanniskraut, Passionsblume und Lavendel, so.
Ja, wow, okay, cool. 6 Stück, ja, super. Ja.
Genau, die sieht man teilweise auch in anderen Produkten drin. Es gibt zum Beispiel Lavendelkissen, Lavendelspray.
Genau.
Das ist ein Duft, auf den viele Menschen positiv reagieren, der entspannt für sie wirkt. Dann gibt es noch die Zirbe, die auch so ein bisschen
wirkt.
Also das sind alles so, wenn man bei Arzneipflanzen ist, alles so ein bisschen, ja, es bringt mich runter, es hilft beim Einschlafen, das riecht schön, sorgt so ein bisschen für Entspannung.
Okay, aber auch bei den Produkten ist so, dass man A, nicht erwarten kann, dass man sofort einpennt und dass man weiß, dass es teilweise auch eine Art psychologische Beruhigung ist, die ja positiv ist. Also man weiß, man gibt sich eine Unterstützung, es ist natürlich, es hat sowas von, ah, das ist schön und es hat eine angenehme Wirkung. Und dass man auf diese Produkte auch nicht sofort oft reagiert, sondern manchmal auch eine Zeit braucht, um sich daran zu gewöhnen, dass die eine Wirkung für einen haben. Ja, so, glaube ich, sind so ein bisschen die Rahmenbedingungen dafür. Ne? Ich
glaub, sagt man so. Also es gibt auch einen Schlafforscher, Professor Dr. Wes, sagt, das wäre totaler Quatsch, dass man eine längere Zeit braucht. Das wäre Marketing, damit man die Produkte entsprechend öfter kauft, weil sie brauchen ja dann länger, um zu wirken.
Oh, ich bin ein Opfer, ein Marketingopfer.
Okay. Also zumindest bei Altrian liegt bei mir relativ schnell, also schon bei der ersten.
Okay, cool. Okay. Ja. Super. Ah, schön. Ja, das ist gut zu wissen. Ja, gut, dann muss man da auch da wie immer differenziert mit umgehen. Okay, super. Aber trotzdem, wenn es nicht sofort passiert, kann es auch sein, dass es vielleicht bei einem oder anderen ein bisschen länger dauert.
Genau, aber wie du gesagt hast, da auch keine Wunder erwarten. Das
kann ja, genau.
Mich in den Schlaf führt. Es hilft ein bisschen, aber es ist was Pflanzliches, es kann keine Wunder vollbringen.
Okay.
Genau, das wäre so die erste Kategorie. Die zweite Kategorie ist jetzt alles, was irgendwie in der Melatoninsynthese eine Rolle spielt. Also Melatonin am Abend entsteht ja oder wird produziert, wenn es dunkel ist, wenn unsere Augen nicht mehr so viel blaues Licht wahrnehmen. Aber der Körper kann es ja auch nicht einfach aus dem Nichts produzieren. Das heißt, er braucht dafür bestimmte Bausteine. Und die Ausgangsbasis ist zum Beispiel L-Tryptophan. Das ist eine essentielle Aminosäure, die in proteinreichen Lebensmitteln enthalten ist. Das könnte ich zum Beispiel supplementieren, wenn ich weiß, ist meine Ernährung sehr proteinreich, eher nicht, dann wäre das eine Möglichkeit, das zum Beispiel zu supplementieren. Im weiteren Verlauf muss dieser Stoff aber noch umgewandelt werden, bis am Ende auch Melatonin entsteht. Und bei dieser Umwandlung ist zum Beispiel Vitamin B6 wichtig, Vitamin D ist extrem wichtig, Zink, Magnesium und Folsäure. Und am Ende entsteht dann entsprechend Melatonin. Und wenn ich jetzt natürlich eingreifen möchte, dann unterstütze ich den Körper bei dieser Synthese, weil ich zum Beispiel weiß, ob ich jetzt Magnesium genug habe oder Zink, weiß ich nicht. Dann kann man das zum Beispiel supplementieren. Das ist auch eine Sache, die wir bei Schlaf und Haut sehr, sehr gerne empfehlen, weil in einer vernünftigen Dosierung kann man da auch nichts falsch machen. Also das scheidet der Körper aus, wenn er das nicht benötigt, wenn man das vernünftig in der Dosierung ergänzt. Selbiges zum Beispiel mit Vitamin D, das ist ganz am Anfang der Melatoninsynthese, spielt das eine Rolle, wenn ich kein Vitamin D habe, dann kann aus L-Tryptophan gar kein 5-HTP und am Ende Melatonin entstehen. Das heißt, wenn ich weiß, hey, meine Ernährung ist eigentlich super, ich müsste eigentlich einen guten Schlaf haben, ich halte mich an alle Schlafhygieneregeln, dann kann es zum Beispiel sein, wenn du einen krassen Vitamin D-Mangel hast, dann hältst du dich zwar an alle Regeln, aber du fühlst dich am Morgen trotzdem nicht gut erholt von deinem Schlaf, weil du gar nicht durch deinen geringen Vitamin-D-Spiegel viel Melatonin produzieren konntest. Das heißt, Vitamin D ist ein super Ansatzpunkt, das mal zu testen und gegebenenfalls zu supplementieren, weil Vitamin D auch für viele andere Sachen eine wichtige Rolle spielt, auch im Thema Tagesmüdigkeit. Also wenn man auf einen vernünftigen Vitamin-D-Spiegel achtet, dann können gewisse Schlafprobleme schon auf einmal wieder weg sein.
Okay, das war ein schöner Ansatz, dass man das so macht. Aber warum kann ich da nicht, also klar, Vitamin D, also das Schöne dann daran ist ja, dass man sagt, man nimmt zusätzlich Vitamin D, das tut einem sowieso gut, das kann sowieso helfen, aber viele Leute sagen ja dann auch, okay, warum soll ich den Umweg gehen? Es gibt ja auch Melatonin-Produkte, nehme ich die doch gleich. Also warum soll ich da jetzt erst vorher rumprobieren und aufschätzen, ich kann mir doch gleich sozusagen so ein bisschen Melatonin geben, wenn das sowieso der ausschlaggebende Faktor ist oder das ausschlaggebende Element ist, damit mein Körper dann sich auf die Nacht einstellt, nehme ich es doch gleich.
Richtig, das ist so ein Ansatzpunkt, den ich dann auch mal in Vorträgen mache oder als Beispiel bringe. Die meisten Menschen, es ist zu kompliziert, jetzt muss ich auf meine Ernährung achten, auf Magnesiumzufuhr, auf Zink. Ich nehme einfach direkt das Endprodukt, dann brauche ich mich um den Rest auch gar nicht kümmern.
Klar.
Brauche auch keine Blaulichtfilterbrillen oder so, auf die wir später noch zu sprechen kommen, sondern nehme direkt Melatonin. Kann man machen, aber was da hundertprozentig im Körper mit passiert, das weiß keiner. Die Studienlage zu Melatonin ist extrem gut. Das muss man sagen, es ist mit das am besten erforscht und mit Studien versehenste Supplement, was es gibt.
Mhm.
Aber ein Allheilmittel ist das auch nicht. Also man muss sich halt trotzdem gewissern, dass es eigentlich ein Hormon, was der Körper selber produzieren kann, wenn wir uns entsprechend verhalten würden. Abends weniges künstliches Licht,
genau.
Entsprechende Ernährung, entsprechende ja. Verhaltensweisen mit einer guten Vitamin-D-Produktion, dann kann der Körper in jungen Jahren ausreichend Melatonin produzieren. Das ist so, ab 50, 55 wird es rapide weniger, weil dann auch die Zirbeldrüse, die das entsprechend produziert in unserem Gehirn, das Melatonin, zunehmend verkalkt und weniger Melatonin produziert wird. Deswegen ist ab 55 Jahren auch Melatonin unter dem Begriff oder unter dem Handelsnamen Circadin ein zugelassenes Medikament. Und dann bin ich auch vollkommen d'accord, das als Einschlaf- oder als Durchschlafhilfe zu nehmen.
Genau, dann weiß man ja, dass man ein Defizit hat und dann macht es ja auch medizinisch gesehen auch wiederum Sinn zu sagen, okay, ich helfe einfach ein bisschen nach.
Richtig, aber das in jungen Jahren zu nehmen, nur aus der Bequemlichkeit, weil ich keine Lust habe, mich auf die natürlichen Verhaltensweisen
genau.
ja, zu achten, ist bequem, aber ob das der richtige Weg ist, ich weiß es nicht. In den USA ist Melatonin für Kinder der Topseller bei Amazon. Aber was da wirklich mit passiert, dazu gibt es keine wirklichen Langzeitstudien.
Ja, aber
das ist ein super Hype-Melatonin. Viele kaufen es, viele Hersteller springen drauf auf, vermarkten das sehr gut, weil es kein negatives Blutfeedback gibt. Es gibt angeblich keine Abhängigkeit, der Körper produziert dann nicht weniger und dergleichen. Ich bin aber sehr skeptisch, weil die Langzeitstudien sind maximal mir bekannte 1 bis 2 Jahre und halt nicht wirklich bei Gesunden gemacht worden. Also und diejenigen, die das oft kaufen, sind eigentlich gesund, aber nur zu faul.
Genau.
Weil sie weiter Netflix gucken möchten und so weiter. Deswegen genau. Bin ich sehr, sehr skeptisch, weil man auch bedenken muss, Melatonin ist für den Körper immer das Signal, dass Nacht ist. Ja. Das heißt, ich muss das zur richtigen Zeit eigentlich einnehmen.
Genau. Genau.
Und niemand weiß wirklich, was noch so alles passiert im Körper, wenn ich das extern zuführe.
Ja, da bin ich bei dir, ja. Und außerdem ist ja auch so, dass wenn man irgendwie irgendwo von irgendeinem Wissenschaftler hört, dass das ein natürliches Hormon ist, dass das jetzt nicht prinzipiell schädlich ist, weil es ein natürliches Hormon ist, etc., dass die Leute dann schnell das so abhaken und sich nicht keine unangenehmen Gedanken mehr weitermachen, passt das denn zu mir, wann soll ich das denn nehmen, sondern einfach sagen, ja, okay, ist natürlich, der Arzt sagt, cool, nehme ich und du wirst unkritischer und ich finde immer dieses, das, was man sich in sich reinschiebt, kritiklos einfach zu machen oder ohne Gedanken sich vorher genau zu machen, was man da mit seinem Körper und seinem Geist im Endeffekt auch antut, immer schwierig. Also dieses unwissende Konsumieren ist generell, finde ich, eine Schandtat irgendwie für sich selber. Und gerade wenn man in so einen Prozess wie Schlaf eingreift, der ganz natürlich ist, sollte man auf alle Fälle wissen, was man tut.
Ja, also das wirkt zwar wirklich bei den meisten Menschen sehr, sehr gut. Ich habe gefühlt alle Melatoninpräparate auf dem Markt ausprobiert. Sie funktionieren auch bei mir hervorragend. Aber es ist zu einfach gedacht, das als Lösung zu sehen. Und vor allem, wenn es funktioniert, dann produziert es dennoch eine gewisse Abhängigkeit, und zwar eine psychologische.
Weil genau.
Wenn es funktioniert, warum soll ich es dann nicht mehr nehmen?
Sehr gut.
Ja. Und gerade was bei Instagram los ist, wie das vermarktet wird, nimmt es täglich und ja. Da gibt es allerhand Geschichten. Deswegen, ich würde davon abraten, sich in eine solche Abhängigkeit zu begeben. Es gibt bei gewissen Sachen, Schichtarbeit, bei Jetlag, ein wunderbares Instrument. Dort ist das auch anerkannt. Aber wenn man nicht unter diese Gruppe fällt, dann kann man das mal nehmen, wenn man gerade umzieht, eine stressige Phase hat und weiß, es funktioniert bei mir, dann nehme ich das mal 1-2 Wochen, dann finde ich meinen Schlaf. Ja. Aber danach oder währenddessen sollte ich mich darum kümmern, dass diese externen Faktoren, die mich daran hindern, in den Schlaf zu finden, wie zum Beispiel der Umzug, eine stressige Phase, was auch immer, dass das minimiert wird, dass ich dann auch wieder ohne die Lutschpastille, die Kapsel, den Drink mit Melatonin einschlafen kann.
Okay, also wir haben die pflanzlichen, wir haben Melatonin als Hormon. Gibt es noch eine Kategorie?
Ja, es gibt dann noch, also Magnesium natürlich, alles, was da in dieser Synthese dabei ist. Das empfehlen wir halt sehr gerne, weil es halt diesen natürlichen Umwandlungsmechanismus unterstützt und vor allem Magnesium auch an sich natürlicher Entspanner ist, es bringt den Cortisolspiegel ein bisschen runter, ist wunderbar bei spätem Sport, ist auch wunderbar für unser Energieniveau, weil Magnesium an allen Stoffwechselprozessen beteiligt ist, die mit Energie zu tun haben. Also Magnesium ist da eine wunderbare Geschichte. Und dann gibt's noch alle Sachen, die so ein bisschen mit Schlafqualität zu tun haben, wo man nicht hundertprozentig weiß, wie die wirken, aber bei einigen Menschen wirken sie. Da gehören zum Beispiel die Adaptogene zu, Ashwagandha, Rosenwurz, die so ein bisschen dabei unterstützen, dass der Körper lernt, besser mit Stress umzugehen. Das ist noch eine Kategorie. Und CBD ist ein großes Thema, das halt aufgrund seiner Wirkweise im zentralen Nervensystem auf sehr, sehr viele Sachen einwirkt, vor allem bei Schmerzen relevant ist.
Was CBD, sagst du das vielleicht noch kurz?
CBD ist Cannabidiol, ist ein Cannabinoid wie THC aus der Cannabispflanze, hat aber nicht diese berauschende Wirkung wie THC.
Alles klar.
Und deswegen wird das aktuell auch sehr stark vermarktet, ist allerdings etwas hochpreisiger, aber vor allem für Schmerzpatienten oder Personen mit Angststörungen, da gibt es eine sehr gute Studienlage und definitiv einen Versuch wert, wenn man sagt, ich habe schon alles ausprobiert, dann könnte das auf jeden Fall auch ein Instrument sein. Aber da auch aufpassen, viele Scharlatane unterwegs, weil das sehr hochpreisig verkauft wird, aber kann man durchaus mal ausprobieren und ich habe da auch gute Erfahrungen mitgemacht.
Super. Ja, cool. Also dann sind wir jetzt schon, also wenn ich dich jetzt nach deiner Empfehlung frage, du hast natürlich schon jetzt also teilweise schon angedeutet, aber trotzdem möchte ich natürlich die Möglichkeit nochmal aufgreifen, zu fragen, was du empfiehlst generell, wenn du jetzt mal so sagst, okay, nimm Supplements oder nicht. Mhm. Du hast ja selber getestet, viel hast du gesagt. Wie würdest du reagieren, wenn jemand fragt, was würdest du mir empfehlen?
Ja, also ich habe ja nicht nur viel getestet, sondern nehme auch regelmäßig welche. Was ich ins Blaue empfehlen würde, ist einfach Zink und Magnesium mal zu nehmen, um die natürliche Melatoninproduktion ein bisschen zu steigern. 15 Milligramm Zink zum Beispiel und 400 Milligramm Magnesium, gute Verbindungen, das am Abend mal nehmen. Das ist eine gute Möglichkeit. Vitamin D empfehle ich auch, aber wirklich vorher testen, auf welchem Niveau ist man da gerade, dass man das nicht ins Blaue supplementiert. Und das zusätzlich zu den Schlafhygieneregeln einmal umzusetzen, 3 bis 4 Wochen abzuwarten, ob man irgendeine Verbesserung spürt.
Ja.
Dann kann man weitersehen. Aber das sind so die 3 Supplemente, die ich grundsätzlich empfehle und womit man auf jeden Fall nichts falsch oder kaputt machen kann, sage ich mal.
Sehr schön. Ja, vielen Dank schon mal für die erste Runde, das erste Thema Supplements. Da kann man natürlich jetzt noch einsteigen und ich glaube, wir belassen es mal dabei, weil ich glaube, das ist dann sogar schön, wenn man es noch mal, wenn man nur mal so einen ersten Einstieg hat. Kommen wir zu den Technologien, der zweite Teil des Gesprächs. Auch hier vielleicht so als Einstieg mal die Frage, wie kategorisiert man die? Wir haben ja beobachtet, dass in den letzten Jahren da viel rausgekommen ist. Es wird ziemlich viel gehypt. Es geht um Gehirnwellen, es geht um irgendwie Roboter, es geht um Sachen, die du auf den Kopf ziehst, also alles möglich. Jetzt habe ich auch gelesen, dass gestern, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass Apple jetzt einen Tracker entwickelt, der mit einer Matte und mit zwei unterschiedlichen externen Anwendungen den Schlaf trackt. Mal gucken, was daraus kommt. Das ist jetzt irgendwo geleakt, wie man so schön sagt. Also da kommt unheimlich viel und alle machen sich eine riesen Hoffnung. So richtig durchgesetzt hat sich, glaube ich, noch nichts. Also wo man sagt, okay, das ist es jetzt. Wie würdest du, ist glaube ich nicht so einfach, aber wie würdest du das denn kategorisieren, was da im Moment an irgendwie Pionierarbeit und alle knallen irgendwas raus, so auf den Markt kommt?
Ja, also ganz grundsätzlich würde ich, warum es auf den Markt kommt, ist ähnlich wie bei Supplementen, weil es gekauft wird. Wenn es niemand kaufen würde, würde das niemand auch in den großen Stückzahlen entwickeln und daraus ein marktfähiges Produkt machen. Also das ist der erste Grund. Wir Menschen tendieren ja, wie gesagt, dazu, eher die erste schnelle Lösung zu finden. Deswegen, es wird gekauft, deswegen wird es entwickelt. Aber auch, wir wissen immer mehr über den Schlaf, der technologische Fortschritt schreitet voran. Das heißt, wir haben jetzt auch die Möglichkeiten, solche Sachen wie Schlafroboter, Schlaftracking, irgendwelche Headbands, die Gehirnwellen verstärken sollen oder so. Das kann ich jetzt erst seit wenigen Jahren produzieren. Also das sind so die zwei Gründe, warum jetzt ganz, ganz viel auf den Markt kommt. Wenn ich es kategorisieren müsste, ähnlich wie vorhin auch, Thema Entspannung ist ein großer Faktor, dass ich dort eingreife mit dem Thema Licht, haben wir schon gesagt, Lichtwecker, Lichtbrille, Blaulichtfilterbrillen, das so ein bisschen. Dann das Thema auch Schlafqualität wieder, da bin ich auch bei den ganzen Bettenprodukten oder Ähnlichem, alles was so die Schlafumgebung auch in der Nacht so ein bisschen beeinflusst. Und das vierte Thema, Schlaftracking, was so den meisten Menschen ja ein Begriff ist und ich denke auch wirtschaftlich von den Vieren so der größte Punkt sein kann, weil du damit viele Menschen erreichst, auch die den Schlaf eigentlich nicht so im Blick haben, aber so Schlaftracking hat auch immer so ein bisschen Gamification-Faktor. Da stehen wir Menschen auch so ein bisschen drauf, da ein bisschen mit zu spielen, die Daten zu sehen und mit dem Smartphone das zu haben. Und das ist, glaube ich, so der vierte und der größte Punkt der Schlaf-Gadgets, der Innovationen.
Okay, da steige ich da gleich mal ein. Schönes Thema, Schlaftracking. Ich werde oft gefragt, wie ist denn Schlaftracking? Funktionieren diese Uhren? Soll ich Schlaftracken? Was bringt mir das? Etc. Ich habe meine Antwort. Ich habe auch ein paar Schlaftracker probiert. Klär uns doch mal auf, nach deiner Meinung oder nach eurer Meinung. Der Joe hat ja auch schon einiges getestet bei euch. Funktionieren die? Können diese Tracker, also hauptsächlich die Uhren dann in dem Fall, überhaupt tracken? Sollte ich das tun? Was habe ich davon? Macht es Sinn, sich so ein Ding anzuschaffen für den Schlaf und sich darauf zu verlassen? Haus einfach mal raus.
Ja, sehr, sehr, sehr gutes Thema. Müssen wir jetzt erstmal schauen, wie funktionieren die überhaupt? Das heißt, können sie überhaupt genau sein? So, wie funktionieren sie? Sie haben bestimmte Parameter, zum Beispiel die Atmung, die Bewegung, den Herzschlag, vielleicht noch gewisse Muskelaktivitäten. Und je mehr Parameter ich habe, desto wahrscheinlicher kann ich berechnen, in welcher Schlafphase ich mich befinde. Weil wir natürlich wissen, durch zahlreiche Untersuchungen in Schlaflaboren, okay, Tiefschlafphase ist dadurch gekennzeichnet, Leichtschlafphase dadurch, REM-Schlafphase dadurch. Dann weiß ich, wie sollte der Herzschlag sein, die Bewegung, die Muskelaktivität, die Atmung vielleicht auch, um Schnarchen oder Schlafapnoe zu kennzeichnen. Und anhand dessen werden Wahrscheinlichkeiten berechnet. So, da habe ich schon das erste große Wort, Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, eine hundertprozentige Genauigkeit habe ich nicht. Und je mehr Parameter und tendenziell je näher der Schlaftracker am Körper ist, desto mehr Parameter hat er und desto wahrscheinlicher oder desto genauer kann er die Wahrscheinlichkeiten berechnen. Deswegen Schlafuhren gibt es da. Es gibt den Ora-Ring, den ich mir um den Finger stecken kann. Es gibt Schlafmatten und die haben halt alle ihre unterschiedlichen Genauigkeiten. Zu den wenigsten gibt es allerdings auch klinische Studien, die das vielleicht mal mit einer Polysomnographie verglichen haben. Es gibt da Vergleichsstudien, da ist man aber auch nur bei Vergleichswerten, 60-70%, da bist du schon sehr, sehr guter Wert, teilweise weniger. Und wenn ich halt nur knapp über 50% bin, dann kann ich es halt fast auch raten, in welcher Schlafphase ich mich gerade befinde. Also da muss man immer schauen, so richtig genau sind sie nicht. Was sie sehr gut können, ist zu unterscheiden, ob ich wach bin oder schlafe. Das heißt, Aufwachphasen werden sehr gut ermittelt, die Einschlafphase wird sehr gut ermittelt, aber gerade beim Leichtschlaf und Tiefschlaf, verwechseln die das schon mal gerne und dann kann halt ein Wert falsch sein am Morgen und ich denke, ich habe nur, keine Ahnung, 10% Tiefschlaf gehabt, aber vielleicht 20% bei einem jungen, gesunden, erwachsenen Menschen ein guter Wert wäre, aber in Wirklichkeit hatte ich vielleicht auch die 20%. Und das Messgerät war einfach nicht ganz genau. Deswegen, da gibt es auch spannende Studien zu, dass die Leute einfach, oder dass der Mensch da sehr gut drauf vertraut und sich dann auch entsprechend fühlt, wenn eben das Messinstrument oder in den Studien war das dann der entsprechende Mitarbeiter im Schlaflabor sagt, hey, du hattest nur so und so viel Prozent Tiefschlaf, dann denkt er auch, er hat schlecht geschlafen, obwohl es falsch ist. Genau. Deswegen da vorsichtig sein. Das so zu den negativen Punkten. Aber warum es gut ist, sowas zu verwenden, habe ich schon ein bisschen angedeutet, um vielleicht mal zu erkennen, wie lange brauche ich eigentlich zum Schlafen, zum Einschlafen, weil unser Gefühl da durchaus schon betrügt. Ich kann herausfinden, ob ich schnarche oder ich kann Anzeichen dafür erkennen, ob ich schnarche oder unter Schlafapnoe leide, indem der Tracker das Mikrofon einfach mal mitlaufen lässt. Das ist gerade für Singles ganz, ganz wichtig, weil sie ja gar nicht wissen können, ob sie schnarchen oder vielleicht eine Schlafapnoe haben und sich morgens total platt fühlen und gar nicht wissen, ja klar, du hattest Atemaussetzer und der Schlaf war unerholsam. Also dafür ist das ganz wichtig oder ganz nützlich. Dann stärkt das natürlich auch das Bewusstsein, sich überhaupt mal mit seinem Schlaf zu beschäftigen, wenn ich mich auch damit auseinandersetze. Wenn ich einfach nur einen Schlaftracker habe, weil es hip ist und mich nicht mit den Daten auseinandersetze, bringt das herzlich wenig. Aber viele Tracker oder Apps sind auch mit Schlaftipps kombiniert und fördern so durchaus das Schlafbewusstsein, das Schlafverständnis in der Bevölkerung. Deswegen ist auch das positiv. Und den vierten und letzten Punkt, warum das auch noch positiv sein kann, ich habe überhaupt mal Daten. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, ich habe Schlafprobleme, hat der Arzt das gleiche große Fragezeichen wie ich auch. Der kennt meinen Alltag nicht, er kennt nicht, was ich alles schon probiert habe, er kennt ja nichts über meinen Schlaf. Wenn ich jetzt mit einem Schlaftracker komme, den ich vielleicht über 1-2 Wochen schon mal geführt habe, vielleicht sogar auch in der App protokolliert habe, hey, an diesem Tag war später Sport, da habe ich das gegessen, um Rückschlüsse ziehen zu können, dann hat der Arzt auf jeden Fall mal mehr Daten, mit denen er was anfangen kann, was vor allem beim Thema Schnarchen, Schlafapnoe ganz relevant ist, weil ich dann auch schneller die entsprechende Hilfe, die entsprechenden Überweisungen bekommen kann. Mhm. Und in Zukunft werden die Tracker sicherlich noch genauer werden und dann können auch Hausärzte noch besser mit Schlaftipps da interagieren und vielleicht weniger Schlaftabletten verschreiben als noch heute.
Genau. Ja, genau. Also das ist sehr schön auch zusammengefasst, um auch nochmal so die Eingrenzungen und auch die Möglichkeiten, die solche Tracker überhaupt bieten können, nochmal klarzustellen. Auch hier, glaube ich, ist es ein bisschen wie eben bei den Supplements, ist das Thema, erstens, habe ich überhaupt ein Schlafproblem? Also bin ich sicher, dass ich eins habe? Ja. Woran merke ich das? Weil du tagsüber müde bist oder nicht einschlafen kannst oder nachts oft aufwachst. So. Wenn ich das habe, dann die erste Eingrenzung zu versuchen, was ist es denn, was ich habe? So. Dann zu gucken, was kann ich sowieso schon tun? Wenn dann mal ein Punkt kommt, wo man sagt, okay, ich wüsste gerne mal mehr, weil ich komme nicht so richtig dahinter, was passiert eigentlich, Thema Schlafeffizienz, Thema Schlafqualität, mal so einen Tracker zu Rate zu ziehen, um so ein paar Basic abzudecken. Wissentlich, wie du eben auch schön gesagt hast, alles können die noch gar nicht abdecken, alles decken sie auch nicht in der Qualität ab, die man braucht, um wirklich einen Rückschluss zu ziehen. Wenn man sich vorstellt, wie man im Schlaflabor da liegt, das kann kein mobiles Zuhause-Tracking leisten. Du bist total verkabelt, also es wird alles gemessen, dann weißt du wirklich, was ist. Das kann kein Tracking-System zu Hause. Ne? So, also von daher ist es gut, dann auch vielleicht mal in eine Ebene tiefer einzusteigen, aber da hört es dann irgendwo auch dann auf. Ne? Also irgendwo ist dann auch, mehr kann einfach so ein Tracking-System auch noch nicht leisten. Eventuell mal gucken, was jetzt so passiert da draußen, wie du sagst. Aber auch da wirklich gucken, was kaufe ich, was wird auch empfohlen, was wird da alles gemessen und dann sagen, okay, das ist wirklich sicher, wie du sagst, einschlafen kann das mit hoher Wahrscheinlichkeit gut messen, Aufwachphasen und sowas und das auch nehmen als Qualitätsfeedback, aber dabei auch belassen. Ja, so, weil dieses mehr reinsteigern in, oh, ich brauche jetzt meine Tiefschlafphase nochmal um 4 Minuten länger oder so und dieses Overtracking und damit sich auch nervös machen, unruhig machen, Leistung wieder erzeugen, Leistungserwartung, ich muss jetzt mehr tief schlafen, damit ich und so dieses Overperforming auch im Schlaf und über das Tracking vorsichtig, ne? Also da wirklich mehr am eigenen Gefühl arbeiten, als jetzt am System glauben. So, ne? Also, aber es hast du schön zusammengefasst, finde ich auch, dass so die Einordnung gut passt. Hast du irgendwie so ein, zwei Systeme, von denen du erlebt hast, dass die wirklich gut funktionieren? Oder sagst du, alle haben so ein bisschen Vorteile, Nachteile und da gibt es jetzt nichts wirklich, so ob Uhr, ob Ring, ob im Bett liegend.
Also die tun sich nicht so viel. Der Ring ist, glaube ich, das genaueste Instrument und vor allem auch das praktikabelste.
Ja.
Weil der stört mich nicht. Ich habe den am Finger. Aber andere Geschichten, die habe ich vielleicht unter der Matte oder der Matratze. Dann muss ich gucken, dass sie natürlich auch auf meiner Seite entsprechend sind. Wenn ich ein unruhiger Schläfer bin, werden vielleicht auch gar nicht alle Daten vernünftig getrackt. Wenn ich ständig eine Uhr tragen muss, ist auch nicht jedermanns Sache. Also der Ring ist auf dem Markt sicherlich der genaueste, aber auch der teuerste, aber auch der praktikabelste. Genau, und die App ist das günstigste, am einfachsten umzusetzen, einfach im Flugmodus auch das Nachtschränkchen, aber ist halt auch das ungenaueste.
Also, genau, ja. Ja. Okay. Ja. Was gibt's noch? Also dann gibt's ja diese Headbands, die teilweise stimulieren, teilweise auch messen. Wie siehst du die?
Ist, glaube ich, nicht ganz so verbreitet. Da gibt es, ich glaube, französischen Hersteller. Das Philip Headbands gibt es nicht mehr. Das war auch eine komplette Umweltkatastrophe, was das für eine Müllverschwendung war, die ganzen Elektroden immer auszuwechseln. Halte ich auch nicht wirklich für praktikabel, das ständig umzubinden, sorgt für mehr Probleme, als es lösen soll. Also davon halte ich gar nichts. Das wird sich auch nicht nachhaltig durchsetzen. Das ist mehr so ein Optimierungs-Biohacking-Geschichte, aber nichts, was in der breiten Bevölkerung für mehr Schlafbewusstsein oder besseren Schlaf sorgt.
Und auch schweineteuer, diese Dinger, ne?
Richtig.
Also, was hältst du von binauraler Stimulation, also von Gehirnwellenstimulation generell?
Finde ich eine super Geschichte. Da gibt's ja das Kissen, wo du auch mit involviert bist. Darüber kann man das machen. Dann kann man das natürlich auch mit anderen Geschichten lösen, mit sich so einfach binaurale Beats anzuhören. Aber dann muss man schauen, dass sie entsprechend nah auch am Kopf sind, dass das überhaupt eine Wirkung erzielen kann. Finde ich eine sehr gute Geschichte, vor allem, weil das auch relativ natürlich ist. Du greifst da nicht in etwas ein. Ich muss nicht wirklich was machen. Ich muss mich weiter damit beschäftigen, sondern kann das einfach auf mich wirken lassen. Und das Gerät macht quasi die Arbeit für mich. Gibt's auch wunderbare Studien zu, extrem viele positive Erfahrungsberichte, die auch binaurale Beats am Tag nutzen für fokussierteres Arbeiten oder Ähnliches.
Ja.
Also das ist auch so eine Geschichte, die ich empfehlen würde für Menschen, die sagen, ich habe schon alles ausprobiert. Nein, das vielleicht noch nicht. Und das hat auf jeden Fall eine gute Wahrscheinlichkeit, dass es helfen kann.
Was ist mit Robotern? Also ein Roboter, den wir ja kennen, den es auch gibt, der ja atemunterstützend ist.
Mhm.
Atmung, Riesenthema. Habe ich auch einen Podcast zu, falls sich das jemand gerne anhören möchte. Ist ein Riesenthema. Ich finde es auch total spannend und ich finde es auch genauso wie Licht einfach ein sehr, sehr schönes Thema. Aber muss es dann gleich ein Roboter sein?
Also ja, also der ist natürlich auch ultra teuer. Ich glaube, 600 Euro hat er gekostet oder kostet er. Sehr, sehr lange entwickelt worden, Designpreise bekommen, alles schön und gut. Aber die Grundprinzipien, die der Roboter, erstens ist ja auch schwer, ich muss mich da mit einem 3-Kilo-Produkt ins Bett kuscheln, aber die Grundprinzipien, worauf der funktioniert, ist Atmung und Geborgenheit und Musik. Das kann ich halt auch günstiger nachempfinden mit anderen Geschichten.
Kuscheln kann ich günstiger haben, ja, da muss ich nicht.
Auch. Von daher eine super coole Erfindung, aber ob sich das wird sich A nicht durchsetzen und wirtschaftlich wird sich die ganze Investition sehr wahrscheinlich auch nicht rentieren. Weiß ich nicht, warum das entwickelt worden ist. Es gibt da auch Probanden zu, bei denen das wirklich funktioniert hat. Aber
klar,
auch
natürlich, klar.
Ich kann es auch günstiger lösen und ob ich mir wirklich dann dauerhaft jede Nacht den Roboter ins Bett lege.
Klingt super halt, Roboter, ne? Klar, aber ein Roboter muss halt auch die Dinge lösen, die wir nicht lösen können. Ansonsten bringt er uns nicht viel. Also deswegen sind Roboter in Automobilindustrien oder in verschiedenen Produktionsstätten auch drin, weil der halt schneller, präziser, dauerhafter laufen kann. Das brauchen wir aber für den Schlaf nicht. Das können wir genauso auch machen. Also ein Roboter ist da nicht besser in der Wirkung. Wenn wir uns mal, was wir eben hatten, wirklich mal, keine Ahnung, mal uns auf den Arsch setzen und sagen, okay, ich gehe jetzt mal daran und tu mal was und veränder vielleicht meinen Atem oder muss vielleicht auch mal was verändern in meinem Leben, um wirklich da reinzukommen, um abends ruhiger zu werden, es auch ohne Roboter zu schaffen.
Ja, und aus Preis-Leistungssicht, also wenn ich mir 600 Euro für einen Roboter leisten kann, dann kann ich mir vielleicht auch einen persönlichen Coach, einen persönlichen Trainer für ein paar Stunden leisten und das ist nachhaltiger und dann habe ich mehr Informationen, mehr Tools, Werkzeuge zur Verfügung und in Erfahrung gebracht, als wenn ich jetzt einfach für 600 Euro den Roboter bei Amazon kaufe, weil die Werbung so cool war.
Ich kenne zwei Schlafcoaches zum Beispiel schon mal, die das auch für 600 Euro machen würden. Ja, gut, cool. Lichtwecker, Lichtlampen, was ist damit? Also ich bin ein riesen Lichtfan, wie man weiß, so was, ich weiß nicht, ob du damit widersprichst, aber was, wie findest du die Produkte?
Ja, finde ich auch super. In die Kategorie bringe ich auch die Blaulichtfilterbrille rein. Warum? Viele Lichtsysteme sind auch am Abend. Das Philips Hue-System zum Beispiel, was ich implementieren kann zu Hause, um andere Lichtfarben am Abend zu konfigurieren. Ist ja alles im Prinzip darauf ausgerichtet, einen ja, natürlicheren Lichtumgang, einen vernünftigen Chronorhythmus zu haben. Und dann sorge ich eben dafür, dass ich ja morgens viel Tageslicht habe und abends entsprechend wenig. Das kann ich halt mit Lichtbrillen, zum Beispiel am Morgen, was du mit Armin besprochen hast, nachempfinden. Mit Tageslichtlampen kann ich's machen. Ich kann abends mit dem Philips Hue-System für andere Lichtfarben sorgen. Aber ich kann eben auch ganz praktikabel diesen Blaulichtfilter als Brillenträger vor meine Brille klippen. Und am Abend brauche ich dann kein teures System. Ich brauche meine Lampen nicht zwingend zu dimmen oder mir neue anzuschaffen oder auf Kerzen zu stellen oder auf Salzkristalllampen, sondern kann einfach diese Brille zum Beispiel nutzen, um eben das blaue Licht, das künstliche Licht zu filtern. Ja. Und für das Auge ist dann quasi Nacht und die Melatoninproduktion wird gesteigert und ich werde natürlicher, schneller müde. Also alle Lichtsysteme finde ich extrem, extrem wertvoll, weil es eben auch etwas Natürliches ist und so ein bisschen ja back to the roots, zurück zum Ursprung.
Genau.
Früher, da war es ab 20 Uhr wirklich dunkel. Im Sommer halt ein bisschen später. Aber der Körper hatte halt wirklich nur noch dieses natürlichere, rötlichere Licht aus dem Lagerfeuer und den Mond. Und das alles ein bisschen versuchen nachzuempfinden, diesen natürlichen Lichtzyklus, morgens viel, abends entsprechend wenig. Finde ich alle Lichtsysteme super und auch morgens einen Lichtwecker zu nutzen, dass der Körper nicht durch einen Schrillton aus dem Schlaf gerissen wird. Ja. Alles sehr, sehr gute Produkte, womit auch sehr, sehr viele Menschen positive Erfahrungen
machen. Kostet auch nicht viel.
Exakt.
Genau. Okay, ich glaube, alles, was Augenmasken, Oropax zu tun hat, ich glaube, da müssen wir nicht groß drüber reden, ist auch im Prinzip relativ altbewährt. Ne? Also wer mit Augenmasken gut schlafen kann, wer merkt, der wird durch Licht gestört, gerade in Partnerschaftssituationen, der eine mehr, der andere weniger. Und man sagt, man will es einfach dunkel haben, gerade auch die Chronotyp-Frühtypen, die bis zum Anschlag im Prinzip gerne auch dann die Dunkelheit haben, um dann auch sozusagen gleich zu starten. Wer irgendwie Lärmeinfluss hat, auch im Urlaub, Sachen Oropax, also Lärm, Licht, Augenmaske ist, glaube ich, brauchen wir nicht groß drüber zu reden. Ich glaube, das sind so Produkte, die sind gut, die kann man machen. Wenn es einem nicht stört, wenn es einem hilft, gibt es überhaupt keine Einwände. Was ist mit so neuesten Sachen wie Gewichtsdecken und sowas? Wie sieht es damit aus?
Das spielt ja so ein bisschen ins Thema Entspannung rein, würde ich sagen. Ja. Finde ich auch eine super, super Geschichte. Ist halt wirklich relativ neu, was aber sehr schnell sehr bekannt geworden ist, auch durch entsprechende Fernsehbeiträge. Zur Erklärung vielleicht, wie funktioniert eine Gewichtsdecke? Eine Gewichtsdecke ist ungefähr 10% deines Körpergewichtes schwer. Das sind entsprechende Glasperlen mit einge, eingewebt, integriert in der Decke, dass sie eine gewisse Schwere hat. Und die soll einfach für ja eine gewisse Geborgenheit, ein gutes Gefühl sorgen. Also es, wenn man das nicht kennt, denkt man, ja, das ist doch ein beklemmendes Gefühl vielleicht, wenn man da was Schweres auf sich hat. Jein. Also wenn man natürlich irgendwie Herzprobleme hat oder so, dann sollte man sich nicht unbedingt was Schweres auf den Körper legen.
Oder wenn es bedrohlich sich anfühlt oder so. Ne?
Richtig. Aber im Prinzip bei den meisten Menschen, und Joe und ich haben da ähnliche Erfahrungen gemacht, wirkt das wirklich sehr gut, weil es, ja, es wirkt so ein bisschen wie eine Umarmung. Es soll auch, wird auch so beworben, dass es so wirkt und auf den Serotoninspiegel so ein bisschen einwirkt und für, ja, für ein gutes Gefühl, für Geborgenheit sorgt. Würde ich so unterschreiben. Also man fühlt sich dadurch ein bisschen besser und man kann sich auch nicht mehr so stark bewegen. Also auch wenn man so ein bisschen unruhiger Schläfer ist, das wird so ein bisschen unterbunden, dass ich mich ständig von links nach rechts drehe oder mit meinen Beinen noch spiele und deswegen nicht so gut einschlafen kann. Aber der größte Faktor ist wirklich für Menschen, ja, die ein bisschen einsam sind, auch die mit Angststörungen zu kämpfen haben, ihnen hilft so eine Decke. Das hört sich ein bisschen spooky an, einfach eine schwere Decke aufzulegen und das soll helfen. Aber ich kann da nur empfehlen, jetzt nicht dem Hype zu folgen, aber es gibt die Möglichkeit, diese 30 Tage zu testen und man kann sie auch wieder zurückschicken, wenn sie nicht funktionieren. Sind auch etwas hochpreisiger, ja, zwischen 99 und 250 Euro, je nachdem, wo sie hergestellt worden sind, kosten die. Aber wenn sie funktionieren, dann nutze ich sie ja auch entsprechend regelmäßig und wenn sie dann helfen, dann relativiert sich der Preis auch. Hilft nicht bei jedem, aber auch so, ja, ich habe schon alles ausprobiert und komme am Abend nicht runter.
Ja.
Mal so eine Decke versuchen, das hilft wirklich.
Ich finde es auch gut, ja, genau. Ja, also ich mag auch dieses Gefühl. Es gibt auch Leute, die sagen, ich mag das einfach nicht, dieses bedrohliche, beengende Gefühl. Also es ist auch wieder da, überlegt euch, was zu euch passt, was euch beruhigt. Was gibt es sonst noch? Hast du sonst noch Kategorieprodukte, die so als Produkte jetzt funktionieren? Also wir hatten wir haben die Tracker, wir haben diese Headbands, also alles, was mit Gehirnwellen teilweise zu tun hat. Wir haben binaurale Beats. Wir haben klassische zusätzliche Produkte, traditionelle Produkte, so ein bisschen wie Augenmasken, Oropax etc. Dann haben wir jetzt so alles, was mit Bett zu tun hat, alles, was da so neu kommt, Gewichtsdecken etc. Es gibt auch Kissen, die schon irgendwie Lüfte drin haben und sowas alles. Also das sind alles so nette, schöne Sachen, die gut funktionieren können, wenn sie einem helfen. Ne? Gibt es sonst noch eine klassische Kategorie in dem Sinne, die da...
Eine klassische Kategorie vielleicht nicht. Natürlich noch alles so ein bisschen, was mit Musik oder Ähnlichem zu tun hat. Entspannende Musik abspielt, entspannende Geräusche.
Ja.
Außengeräusche so ein bisschen übertönen, wenn ich vielleicht an der Straße wohne oder an der Flugzeugschneise oder gerne mit Musik einschlafe. Dann gibt es noch solche Kopfhörer, auch so ein Stirnband, das Kopfhörer integriert hat. Wenn ich zum Beispiel der Partner nicht mit Musik einschlafen möchte oder ich möchte jetzt nicht wie du mit den Kopfhörern im Ohr einschlafen, habe ich den Kabelwirrwarr, dann gibt es auch noch solche Produkte, so Sleepphones, die das entsprechend integriert haben. Da muss man sich also ein Stirnband aufsetzen, aber das stört jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich. Auch im Seitenschläferbereich hat mich persönlich das gar nicht gestört. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man immer mit einem Hörbuch zum Beispiel einschläft, dass man sich so ein Sleepphone noch anschaut.
Okay. Also auch da, nicht nur weil es sie jetzt gibt, sind sie deswegen auch gut und nicht nur weil wir solche Produkte jetzt herstellen können, sind sie deswegen dann auch für alle förderlich, sondern auch in diesem Fall, wo greifen sie ein, welche Kategorie ist es? Ist es Atmung, ist es Licht, ist es Gehirnwellen, sind es irgendwie klassische Störfaktoren, die wir unterbinden können? Also immer gucken, was stört einen, was brauche ich, was hilft mir, was tut mir gut, was fühlt sich gut an? Was will ich auch bezahlen? Kann ich es nicht anders ausgleichen? Ja. Muss ich immer ein Produkt nehmen? Also auch dazu meine These nochmal dann wahrscheinlich jetzt abschließend, bevor wir auch nochmal kurz zu dir kommen. Es ist nicht alles schlecht. Ja, es ist, es gibt viel da draußen. Es gibt auch viele Dinge, die mittlerweile auch gut wirken können. Trotzdem finde ich, sollte man gucken, dass man nicht vor dem eigentlichen Problem wegläuft, also dass man sich erstmal das Problem wirklich anguckt, sich entscheidet, warum hat man ein Schlafproblem, was ist das Schlafproblem, wo kann man ansetzen, was kann einem helfen, was kann ich erstmal selber tun auf natürlichem Wege, was habe ich eventuell für Themen, die ich selber mit reinnehme von außen, womit der Schlaf eigentlich erstmal gar nichts zu tun hat. Ja? Um dann zu sagen, okay, da kann ich ansetzen, was kann ich selber tun, wenn ich es eventuell nicht selber hinkriege oder ich will es vielleicht sogar ein bisschen beschleunigen, was ja nicht tendenziell schlecht ist, zu sagen, okay, das und das kann mir helfen. Warum hilft mir das? Was für Einflüsse hat das auf mich? Worauf sollte ich achten, wenn ich es nehme? Um dann zu entscheiden, okay, dieses oder jenes Produkt passt gut zu mir. Wenn man jetzt bezüglich Supplements, bezüglich der Technologien, bezüglich unterschiedlichster Fragen mehr wissen möchte und praktische Tipps haben möchte und gerne ein Schlafonaut sein möchte oder irgendwas anderes wissen möchte von euch, wie kann man denn euch, vielleicht sagst du noch kurz was zu deinem Buch, kennenlernen, das ist ein kleiner Werbeblock jetzt für dich oder für euch, um mal zu sagen, okay, wie komme ich zu euch, wie kann man euch kontaktieren, ja, vielleicht haust du mal raus, ja, was, worum es bei euch so geht.
Genau, hast du ja schon angesprochen, einfach mal Schlafonaut bei den gängigen Social Media Plattformen eintippen, vor allem auf YouTube haben wir 150, 160 Videos und Podcast-Folgen parat. Da kann man sich einfach kostenlos sehr gerne informieren zu dem Thema der Wahl. Falls das Thema noch nicht gibt, auch gerne eine Mail schreiben oder bei Instagram kontaktieren. Dann machen wir dazu natürlich auch noch gerne ein Video. Also da kann man sich gerne informieren, einfach bei YouTube mal ein bisschen stöbern, in den Podcast reinhören oder in die Videos schauen. Mhm. Bei Instagram kann man ein bisschen was schauen, auch gerne Kontakt zu uns aufnehmen, mal ein, zwei Fragen stellen bei einer Direct Message oder so. Und natürlich haben wir auch entsprechende Angebote, wie du gesagt hast, wir sind ja selber Schlafcoaches, bieten Vorträge an, verkaufen auch unser eigenes Buch. Also wer keine Lust hat, alle Videos zu schauen, alle 150 Videos, dauert ein bisschen, der kann auch entsprechend das Buch kaufen, da ist alles nochmal dargelegt, auch alles mit entsprechenden Studien belegt, wer das entsprechend nachlesen möchte, ist mir immer ganz wichtig, weil wir ja auch beide keine Mediziner sind, aber auch natürlich uns entsprechend fachkundig informieren und da die entsprechenden Belege sind natürlich mit dabei und ansonsten auch gerne auf schlafonaut.de ein bisschen surfen und genau, also einfach mal bei Social Media schauen und dann wird man auf jeden Fall fündig, wo man weitere Informationen von uns finden.
Ja, also ich ganz persönlich empfehle euer Buch sehr gerne oder dein Buch, weil ich das irgendwie, es ist so ein bisschen, was ich ganz gut finde, ist, dass es so ein bisschen praktikabel ist, ist so ein bisschen nachschlagemäßig auch. Also man bekommt so geradeaus Tipps, kein großes Buhai drumherum, keine tausend Anekdoten, sondern wirklich auf den Punkt, schnell, einfach zu verstehen auch und immer auch so ein bisschen aktuell auch, also was ist da draußen gerade so, also von daher jemand, der sich so auch längerfristig mit dem Thema beschäftigen möchte und nochmal wieder reinzugucken, kann ich das empfehlen, nicht weil ich da jetzt irgendwie was für bekomme oder so, sondern weil ich es wirklich finde, ich finde das wirklich sehr gut und freue mich, dass ihr das rausgebracht habt. Genau, also wenn ihr Fragen habt an Fabian oder an die Schlafonauten, sprecht sie gerne an. Ich werde eure E-Mail und eure oder eure DE-Adresse auch nochmal in den Text unter das YouTube-Video stellen. Hast du noch etwas, was du an die Schlafgemeinde da draußen loswerden möchtest? Irgendwie einen Abschluss, was du gerne noch loswerden möchtest? Vielleicht für uns von dir?
Nicht direkt. Ich glaube, wir haben so unsere Denkweise sehr gut versucht rüberzubringen. Dass wir uns zwar auskennen, was für Produkte es gibt, dass wir grundsätzlich auch einige für gut heißen, aber dass der erste Step halt nicht das Produkt sein sollte, sondern die genaue Auseinandersetzung, wo kommt das Problem her mit dem Schlaf, wie kann ich es auf natürliche Weise wieder beheben und mir so ein bisschen Wissen aneigne, wie funktioniert Schlaf und aufgrund dessen auch Strategien, dass ich weiß, okay, wenn ich mal wieder Schlafprobleme habe, das und das sind die Werkzeuge, das sind die Tools, von denen ich weiß, das funktioniert für mich. Dadurch komme ich runter, dass ich da meine eigenen Wege finde, weil wir haben super viele Tools besprochen und sind immer im Ergebnis gelandet, kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. genau. dass ich mich da halt nicht in die Abhängigkeit begebe. Ich muss jetzt ganz vieles ausprobieren. Dafür ist einfach Schlaf zu individuell, dass man halt ja seine eigenen individuellen Strategien findet, die auch ohne Produkte funktionieren, wie zum Beispiel Abendroutinen, gesunde Verhaltensweisen, wissen, wie man abends runterkommt, sei es jetzt durch entsprechenden Tee, durch Buchlesen, durch Social Media ausschalten, durch ein Telefonat mit einem Freund, durch die Lieblingsserie, durch den Lieblingspodcast, wie auch immer,
perfekt,
dass man sich da Strategien aneignet, um flexibel zu bleiben. Weil man schläft auch nicht immer in der gleichen Umgebung, hat nicht immer das Produkt zur Hand, dass man dann nicht in Panik gerät, oh, jetzt funktioniert das mit dem Schlaf nicht, weil ich habe die Tablette zu Hause vergessen, das Supplement, ich habe mein Kissen nicht dabei, was weiß ich, was für ein Gadget man da hat, dass es eben auch ohne Gadget funktioniert. Ich glaube, das ist so die zentrale Botschaft. Sie funktionieren, ja, aber bitte stell sicher, dass der Schlaf auch ohne funktioniert.
Sehr schön, vielen Dank. Schönes Schlusswort. In Klammern, ein Schlafcoach ist auch nicht schlecht, um eventuell einen schnelleren Zugang dazu zu finden, jemand, der dich da auch ein bisschen unterstützt. Fabian, vielen, vielen, vielen Dank. Ich fand es super. Ich habe, wie immer, das ist das Schöne an meinem eigenen Sleep Chat, dass ich auch immer was lerne. Das finde ich super. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Wir sind sowieso immer im Austausch. Ich freue mich, dass du das gemacht hast mit mir. Vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Viel Erfolg mit euren Projekten. Wir werden weiter gemeinsam daran arbeiten, dass der Schlaf mehr Bedeutung bekommt. Ich ziehe einen Strich drunter, bedanke mich und wünsche dir einen schönen Tag, der dann eine wunderbare Nacht übergeht. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank auch und bis bald. Ciao.
Tschüss.